Sie hören jetzt SWR1 Rheinland-Pfalz Leute als Podcast mit Andrea Balschuh.
Mit der Baufachanwältin Manuela Reibold-Rohlinger. Neulich lief eine Reportage im SWR-Fernsehen und da haben wir gesehen, wie sie privaten Bauherren zu ihrem Recht verhilft, wenn sie Ärger mit Baufirmen haben. Frau Reibold-Rohlinger, wie stellen Sie sich eigentlich jemandem vor, den Sie an einer Bar, im Restaurant oder beim Weinfest in Mainz neu kennenlernen, wenn er fragt, so, was machen Sie denn beruflich?
Also normalerweise spreche ich nicht über meinen Beruf in der Freizeit, aber wenn ich mich vorstelle, dann sage ich, ich bin Fachanwältin für Baurecht, auch Schlichterin, Familienmensch, Kiterin und Glückskind.
Wie sind Sie, über das Glückskind sprechen wir doch, ja. Wie sind Sie denn überhaupt auf die Idee gekommen, Anwältin zu werden? Also wann entstand dieser Wunsch? Was war der Auslöser dafür?
Dieser Wunsch, den hatte ich schon, als ich in der Schule war. Ich war hier in Mainz auf dem Frauenlob-Gymnasium und habe da in der Mittelstufe schon entschieden, du wirst Juristin. Damals gab es im Fernsehen die Sendung, jetzt komme ich nicht drauf.
Eine Anwaltsserie.
Genau, eine Anwaltsserie. Ja. Der baute komischerweise auch ein Haus. Das war mir damals nicht präsent, aber das fand ich irgendwie, hat mich so mitgerissen. Dann habe ich in der Oberstufe entschieden, die Fächer fürs Abitur danach auszurichten. Und dann habe ich in Mainz Jura studiert.
Aber warum wollten Sie Anwältin für Baurecht werden? Das ist doch eigentlich eher eine Männerdomäne.
Das ist richtig. Ich kam aber erst im Laufe der Anwaltstätigkeit auf diese Idee. Ich habe dann mal 2, 3 Baustellen begleitet als junge Anwältin, habe gemerkt, dass mir das Spaß macht. Ich habe gemerkt, dass Frauen auf diesen Baustellen ja ganz gut Ruhe reinbringen. Mhm. Mir hat die Materie viel Spaß gemacht. Ich liebe Architektur. Ich finde es spannend, wie ein Haus entsteht. Und ich spüre irgendwie auch immer wieder, dass es ja der wichtigste Ort für einen Menschen ist, dort, wo er wohnt, lebt. Und deshalb hat das Thema Baurecht mich fasziniert. Mhm. Und ich habe dann, als das möglich war, im Jahr 2006 die Fachanwaltschaft gemacht. Vorher gab es das noch nicht. Und bin ganz glücklich mit diesem Rechtsgebiet. Es macht mir ganz viel Spaß, jeden Tag.
Das Thema Glück poppt immer wieder auf. Glückskind, glücklich, klar. Und wenn jemand ein Haus baut, im besten Fall findet er dort auch sein großes Glück. Aber leider können da auch viele Steine auf den Weg legen. Welche Steine das sind, wie man die aus dem Weg räumen kann, das werden wir in den nächsten 2 Stunden besprechen. Sie sagten gerade, eine Frau kann besonders viel Ruhe reinbringen. Inwiefern das denn?
Nun, also auf den Baustellen herrscht schon eine andere Sprache. Ne? Wenn sehr rau, es ist sehr rau und es gibt auch so einen Spruch, auf dem Bau herrscht Krieg. Ja, das ist manchmal wirklich so. Und ich habe das Gefühl, dass wenn ich als Anwältin mit auch der entsprechenden Kompetenz dort auftrete, dass dann so ein bisschen die Wogen sich kletten. Es ist, die Herren benehmen sich einfach.
Wirklich, ja?
Ja, muss ich einfach so sagen.
Hätte ich nicht gedacht.
Ja, es ist so.
Ich dachte, dass sie eher komisch reagieren. Also haben Sie das schon mal erlebt, dass wenn Sie als Frau dort aufgetaucht sind, dass Sie seltsame Reaktionen erfahren haben?
Ja, natürlich. Also natürlich muss man sich auch anpassen, in Anführungszeichen. Man sollte da entsprechend gekleidet auf den Baustellen erscheinen, nicht im Kostüm in hohen Schuhen. Man muss auch das wertschätzen, was der Handwerker dort tut, was er leistet, was der Unternehmer leistet. Auch empathisch sein mit beiden Seiten und dann gewinnen Sie in der Regel auch eine gute Gesprächskultur. Und mein Credo ist im Grunde, dass viele, viele Fälle sich sogar auf den Baustellen lösen lassen.
Mm. Sie sagten gerade, man muss angemessen gekleidet sein. Wie klein Kleiden Sie sich, wenn Sie auf so eine Baustelle gehen, um eine Lösung zu finden für ein Problem?
Jeans, Turnschuhe, vielleicht auch mal einen festeren Stiefel, wenn es wirklich auf eine große Baustelle geht. Warm genug, dass ich nicht frieren muss, weil sonst kann ich nicht denken. Und
typisch war's.
Also ich zopfe meistens die Haare nicht offen, einfach, damit man sich so konzentrieren kann auf das Wesentliche.
Zopf? Das spielt auch eine Rolle.
Ja.
Die Frisur hätte ich jetzt auch nicht.
Ich glaube, es ist eher so unterschwellig, dass ich dann einfach das Gefühl habe, ich bin dann klarer.
Hm. Was ist denn so die wichtigste Eigenschaft, die eine Anwältin, ein Anwalt haben sollte?
Natürlich sind wir alle Juristen wirklich sehr gut ausgebildet. Wir sind alle zum Richteramt ausgebildet. Leider ist die Juristenausbildung zumindest hier in Rheinland-Pfalz zu wenig auf die anwaltliche Tätigkeit ausgerichtet. Uns fehlt in der Ausbildung, das ist auch so, was ich so ein bisschen propagiere oder was ich auch mir wünschen würde, mehr die Empathie und auch die Debattenkultur bei den Juristen. Also man muss in der Lage sein, sich auf seine Mandanten einzulassen, empathisch sein, in der Lage sein, konstruktiv auch zu debattieren und Dinge sachlich lösen.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.
In Ihrem neuen Buch Kein Grund zur Klage, da erklären Sie ja, wie man ohne Richter zu seinem Recht kommt. Aber Anwälte leben ja eigentlich davon, dass ihre Mandanten klagen. Also damit verdienen sie ja ihr Geld. Warum raten Sie davon ab?
Nein, weil ich in den letzten über 20 Jahren als Anwältin erfahren habe, dass viele Mandanten sehr unglücklich sind mit dem Verlauf von gerichtlichen Verfahren. Verfahren dauern sehr, sehr lange, kosten sehr viel Geld. Und dann habe ich mir irgendwann Gedanken gemacht über Alternativen. Und die Alternative ist in vielen Dingen die Streitschlichtung, in Mietangelegenheiten, Bausachen, Familienstreitigkeiten. Oder wenn es ums Erbe geht, ist die Schlichtung eine echte Option. Und auch da verdienen Anwälte.
Aber was macht das mit Menschen, wenn sie klagen, wenn sie vor Gericht ziehen?
Es ist so, viele haben komplett falsche Vorstellungen. Ja, man hat einen Konflikt, einen Streit und dann denkt man, ja, jetzt gehe ich mal zum Anwalt und dann gewinnen wir. Und viele Mandanten sitzen dann vor mir und sagen, ja, machen Sie mal, das wird schon. Und dann, das ist schon der erste Denkfehler, weil natürlich ein Miteinander nur zwischen dem Mandanten und dem Anwalt funktioniert. Also man ist ein Team. Das ist immer das Erste, was ich dem Mandanten sage. Wir sind hier gemeinsam unterwegs. Dann verkennt man die typischen Abläufe, die in die Zivilprozessordnung einfach vorgibt. Die Zeiten, also dass man innerhalb von einem Jahr ein Urteil bekommt, die sind lange vorbei. Man muss sich viele Jahre gedulden, bis eine Entscheidung vorliegt. Es ist sehr, sehr teuer geworden, gerade in Baustreitigkeiten, die Sachverständigengutachten, die gehen immer in den fünfstelligen Bereich. Am Ende gibt es oft keine Gewinner und damit hat keiner gewonnen am Ende. Und ja, wie gesagt, deshalb habe ich mir Gedanken gemacht, was gibt es denn für Alternativen, um auch den Menschen diese Angst zu nehmen. Also es gibt Mandanten, die sagen, ich kann an nichts anderes mehr denken. Wenn ich abends ins Bett gehe, denke ich an den Prozess und wenn ich morgens wach werde, ist es das Erste, was mir einfällt und das belastet mich. Und als ich gemerkt habe, dass Menschen so gefangen genommen werden von diesen Zivilprozessen, habe ich mir überlegt, es muss andere Möglichkeiten geben und habe mich als Schlichterin ausbilden lassen.
Das laugt einem psychisch aus, ne?
Absolut.
So ein Prozess.
Ja. Absolut. Also das habe ich wirklich auch während des Studiums überhaupt nie kennengelernt und ja auch niemand drüber gesprochen, was das mit Menschen macht, wie sehr sie involviert sind in diese Abläufe, zum Teil nicht in der Lage sind, Briefe zu lesen, weil sie Herzrasen bekommen, wenn der Brief vom Anwalt oder vom Gericht kommt. Und dann sieht man mal, wie sehr diese persönliche Befangenheit da ist und wie wenig man da auf der Sachebene bleiben kann.
Aber nun kommen die meisten ja zu Ihnen, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist. Das heißt, wenn das Problem da ist und Sie völlig verzweifelt sind und dann ist der letzte Hilfeschrei der bei Ihnen. Wie fangen Sie die Leute denn auf? Sie sagten ja, Sie haben das im Studium nicht gelernt.
Ich muss sagen, es gelingt mir immer, den Mandanten, wenn die reinkommen, sind immer sehr aufgeregt und es gibt verschiedene Typen, die meisten reden erstmal und das ist auch gut, dass ich sie reden lassen kann. Die reden sich erstmal alles von der Seele und dann ist ihnen am Ende wichtig, irgendeine Handlungsempfehlung zu bekommen, irgendwie ein Ergebnis. Und manchmal ist es so, dass ich sage, das lassen Sie erstmal alles hier bei mir, ich schaue mir das an. Ich bin quasi das dritte Auge, was hier oben drauf schaut und dann kriegen Sie von mir eine Empfehlung, lassen Sie erstmal die Last bei mir. Allein das führt schon dazu, dass die mit einem entspannten Lächeln die Kanzlei verlassen, weil sie sagen, okay, mir hat jetzt jemand was von den Schultern genommen und ich fühle mich hier gut aufgehoben. Das ist auch meine Aufgabe als Anwältin, einmal menschlich den Menschen entgegenzunehmen, sie abzuholen und aber auch sachlich auf der Sachebene ganz klar zu sagen, was geht und was nicht geht.
Aber Sie sagen gerade, lassen Sie erstmal die Last bei mir. Ja. So, dann ist die Last aber bei Ihnen und Sie haben ja jeden Tag mit Menschen zu tun, die unglücklich sind, die verzweifelt sind. Das heißt, in gewisser Weise ja auch eine Energie, die Sie ja annehmen müssen. Wie grenzen Sie sich denn da ab, dass Sie das nicht auslaugt?
Zunächst mal ist es ja die Last des Mandanten und ich meine, ich kann es aus der Sachebene sehen. Darum schaue ich da drauf und sie ist sehr sachlich und ich kann das ganz gut strukturieren. Darüber hinaus, ja, es ist sehr anstrengend. Ich arbeite viele Stunden am Tag und ich brauche morgens meine Hunderunde mit meinen Hunden. Ich meditiere, ich schwimme sehr viel. Ich versuche eben im Sport mich zu entspannen und dann auch Kraft zu sammeln für meinen anstrengenden Beruf.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Frau Reibold-Rohlinger, was mich verwundert hat, als ich Ihr Büro gesehen habe, es ist ungewöhnlich bunt, viel Rot, Orange, da läuft ein Fernseher. Ist eigentlich eher untypisch für ein Anwaltsbüro, ne? Warum haben Sie das so eingerichtet?
Das ist ganz bewusst so, weil ich möchte, dass die Mandanten, wenn sie in die Kanzlei kommen, sich erstmal wohlfühlen. Es ist auch wichtig, meine Mitarbeiter sind auch geschult, die Menschen aufzufangen. weil wenn ich zum Anwalt gehe, habe ich immer ein Problem, das trage ich mit mir rum, vielleicht habe ich lange überlegt, ob ich überhaupt zum Anwalt gehe und man ist emotional sehr befasst und dann soll man erstmal nicht in diese typische Anwaltsatmosphäre, was alles so kühl und sachlich ist, sondern eben in eine sehr warme, ich will jetzt nicht sagen heimelige, aber zumindest sympathische Atmosphäre kommen. Und das zahlt sich aus, weil die Mandanten das auch spüren, ne, und sitzen einem auch dann ein bisschen entspannter gegenüber. Ein Kollege hat mal zu mir gesagt, ach, das ist hier eine typische Frauenkanzlei. Hier ist alles so bunt. In meiner Kanzlei in Berlin, da war das ganz anders. Da gab es keine Bilder an der Wand und so weiter. Ne? Also ich liebe Kunst und habe einfach gerne damit zu tun. Und das bringt eben auch ein anderes Mindset. Nicht nur bei mir und den Mitarbeitern, sondern eben auch bei den Mandanten.
Hm. Ist es bei Ihnen zu Hause auch so bunt?
Ja.
Ja,
sehr bunt.
Intuition spielt bei Ihnen eine große Rolle. Das lese ich immer wieder, das höre ich immer wieder bei Ihnen. Welche Rolle spielt das für Ihre Arbeit? Weil ich dachte immer, Anwälte, das sind doch Kopfmenschen. Die können doch nicht aus dem Bauch heraus entscheiden, die müssen doch mit dem Kopf entscheiden.
Ja, Anwälte müssen auch mit dem Kopf entscheiden. Wir sind diesbezüglich ausgebildet, perfekt ausgebildet, die Sache zu analysieren, zu subsumieren, wie es so schön heißt. Aber man muss auch in der Lage sein zu erkennen, dass man mit Menschen zu tun hat. Und deshalb ist die Empathie so wichtig. Und Intuition, die wächst. Also ich bin der Meinung, dass ich jetzt mit über 50 eine andere oder eine bessere oder eine klarere Intuition habe, als ich noch mit Mitte 20 hatte, wobei ich das schon immer hatte. Ich habe immer ein gutes Bauchgefühl. Ich habe immer auch ich lebe nicht nach meinem Bauchgefühl, aber ich habe oft, wenn ich zum ersten Mal einen Fall lese, einen Sachverhalt lese, schon eine Richtung, in die es hingehen könnte und das funktioniert meist. Mhm. Was ich auch nicht mehr mache, ist Fälle, wo ich ein schlechtes Bauchgefühl habe, anzunehmen. Das habe ich abgelegt, ne? Nach dem Motto, vielleicht kriege ich es doch hin. Hm. Da höre ich auch wirklich auf meine innere Stimme und sage, lass die Finger von diesem Fall.
Wow. Aber wonach entscheiden Sie dann, ob Sie, wenn Sie einen Fall übernehmen, klagen oder schlichten?
Das hängt sehr von der Struktur oder von der Frage ab, was ist es für ein Fall? Also wie gesagt, ich hatte vorhin schon gesagt, es gibt Rechtsstreitigkeiten, Mietsachen, Bausachen, Familiensachen, wo sich einfach eine Schlichtung anbietet und wo ich das immer zuerst zum Thema mache. Drüber nachzudenken, haben Sie denn ja schon mal außergerichtlich gesprochen? Wenn die Mandanten mit dem Mindset kommen, ich will klagen, dann muss man sie auch manchmal davon abbringen, zu sagen, man kann auch die Streitigkeit anders lösen, haben sie da mal drüber nachgedacht. Und es gibt aber auch Fälle, in denen das nicht möglich ist. Also wenn die Gegenseite jemanden verklagt hat, dann muss man sich auf das Verfahren erstmal einlassen, wobei auch da Möglichkeiten bestehen, zu sprechen mit der Gegenseite. Und ich bin auch der Meinung, dass man immer mehr auch darüber nachdenken sollte, nicht direkt den Richter zu rufen, sondern eben auch zu sagen, okay, dann nutzen wir doch mal die Möglichkeit der Schlichtung.
In wie viel Prozent aller Fälle ist das erfolgreich mit der Schlichtung?
Unsere Schlichtungen, die wir durchführen, die sind 80% aller Fälle sind
80.
erfolgreich.
80, ja. Wow. Und man hat keinen Psychoterror.
Nein, mit einer Schlichtung. Das Verfahren geht schneller, es ist viel kostengünstiger. Da können wir vielleicht auch mal später drüber reden, was da für Kosten auf die Mandanten zukommen. Ja. Und die Nerven sind deshalb geschont, weil das einfach viel schneller geht.
Ja. Aber warum werden dann Schlichtungen nicht oft wahrgenommen?
Weil sie nicht bekannt sind und weil, das ist auch so eine Sache, auch das ist im Mindset der Menschen, die zu mir kommen, man will die Obrigkeit entscheiden lassen. Man möchte das scharfe Schwert des Richterspruchs. Und das ist deshalb unbefriedigend, weil ich vorhin schon habe ich ja gesagt, oft gibt es keinen Gewinner. Und wenn es einen gibt, dann ist das Ergebnis oft von der Autoritätsperson gegeben und damit sind viele nicht zufrieden. Mhm. Und wenn ich eine Schlichtung mache, dann habe ich mitgewirkt an der Lösung. Und damit sind meistens beide Seiten viel zufriedener.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Ich frage mich, wie koordinieren Sie sich?
Gute Frage. Ja, also mein Regulator ist mein Mann, der mich immer so ein bisschen auch so einnordet. Insofern musst du dir den Hut auch noch aufsetzen. Und ich war früher Opferanwältin, mache jetzt nur noch Kriminalprävention als Stiftungsrätin, weil ich der Meinung bin, dass das mehr Sinn macht, zu verhindern, dass es zu Straftaten kommt. Deshalb ist mir das ein wichtiges Thema. Ansonsten muss man eben auch sich klar strukturieren und Dinge auch mal nicht tun.
Aber wie entscheiden Sie, was Sie nicht tun? Ich finde, es ist total schwer, sich abzugrenzen.
Auch da ist es wieder meine Intuition wichtig, auf die ich höre. Und ich mache auch gelegentlich Coachings, weil ich das ganz wichtig finde, dass auch mal einer von außen drauf schaut.
Das heißt, Sie lassen sich coachen?
Ich lasse mich coachen, ja. Also in der Art und Weise, wie ich arbeite, wenn ich merke, ich bin an einem Punkt angelangt, wo es zu viel wird. Ich habe auch ab und zu mal 70-Stunden-Wochen, das gibt's schon, ja. Wenn viel zu tun ist. Und dann merke ich selbst, so geht's nicht. Und dann brauche ich jemanden, der von außen mich unterstützt. Und dafür bin ich auch offen. Und das hilft mir auch zu entscheiden, wie weit ich gehe und wann für mich Schluss ist. Weil es bringt kein Mandant etwas, wenn ich am Ende meiner Kräfte bin.
Und wie kompensieren Sie das? Also wie laden Sie Ihre Batterien wieder auf?
Sport ist mir wichtig. Ich meditiere. Ich bin einfach gern mit Menschen zusammen, die nicht mehr über meinen Job reden.
Ja.
Meine Familie erdet mich sehr. Und ich kann auch sehr gut abschalten. Das gelingt mir. Ich kann das. Ich kann sofort den Knopf umdrehen, wenn ich zum Schwimmen gehe oder einfach einen langen Spaziergang mit den Hunden mache, da kann ich so abschalten, dass ich so viel Energie tanke, dass ich dann auch wieder voll da bin und dann habe ich auch viel Freude an meinem Beruf.
Die Hunde die aus Hunde. Griechenland, ja, aus dem Urlaub mitgebracht.
Gerettet, jawohl.
Gerettet. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie aus dem nächsten Griechenland-Urlaub den nächsten Hund mitbringen?
Zumindest würde ich wieder welche retten und bestimmt tolle Familien finden, die die Hunde aufnehmen.
Ja. Wenn Sie mit den Hunden unterwegs sind, wenn Sie dann draußen sind, was gibt Ihnen das? Also was holen Sie sich da raus?
Ich habe erstmal tiefe Dankbarkeit, dass ich gesund bin. Tiefe Dankbarkeit, dass ich in einem Umfeld leben darf, wo es mir gut geht. Ich liebe das Grün. Ich bin einfach gern draußen. Ich freue mich, wenn die Hunde hören, machen sie nicht immer. diese tiefe Dankbarkeit, das ist mir wichtig. Und dass ich dann auch so klar werde, auch mal Dinge reflektiere und mir auch, wie gesagt, auch kritische Stimmen anhöre von meiner Familie oder auch Freundinnen, die mir das sagen, dass das jetzt, lass das mal, es wird zu viel für dich. Ne?
In welchem Fall schreiten die ein? Also wann wird es kritisch von Freundes- und Familienseite?
Ja, wenn die merken, dass ich so fahrig bin und nicht mehr aus dem Büro rauskomme, dann schreiten die ein. Dann werde ich eingeladen zur Hunderunde oder zum Tanzen oder Musik hören oder was auch immer.
Tanzen Sie gern? Gehen Sie gern hier tanzen?
Ja, ich liebe Musik.
Ja. Machen Sie selbst auch welche?
Nein, ich kann kein Instrument spielen, aber ich finde es toll, wenn Menschen zusammen in einer Band Musik machen. Ich beneide das, weil ich immer sehe, welche Freude die haben. Und ich würde gerne in einer Band singen oder so. Vielleicht mal, wenn ich auch für uns arbeite. Arbeiten, das wird Projekt, dritter Lebensabschnitt.
Ich bin jetzt 47, ich habe gerade angefangen, Klavier zu lernen. Aha. Und meine Klavierlehrerin hat mir gesagt, es ist nie zu spät und es ist total entspannend, weil man denkt an nichts anderes, holt einen total runter. Also das könnte ich Ihnen auch noch empfehlen.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Sie sagen ja, wenn wir richtig streiten könnten, dann gäbe es nicht so viele Klagen. Warum ist Streiten so wichtig?
Streiten ist sehr wichtig, weil wir Konflikte, wir sind Menschen, wir haben mit Konflikten zu tun. Und also in meinem Beruf habe ich gemerkt, dass in den letzten Jahren dieses aggressive Miteinander, auch in den Social Medias, diese verbale Keilerei, das ist immer schlimmer geworden. Und woran liegt das? Unser Bundespräsident hat kurz vor Weihnachten gesagt, wir müssen wieder lernen, mit Menschen zu sprechen, die anderer Meinung sind, ohne Schaum vor den Mund zu bekommen. Und da hat er so recht. Nur das muss man lernen, genau wie er sagt, lernen. Und das, vielen ist das nicht gegeben und viele, die es konnten, haben es offensichtlich verlernt, was ich sehr traurig finde. Konstruktiv zu streiten bedeutet, eben es zu erlernt zu haben, sehr früh schon. In den Familien. Ich bin auch der Meinung, in den Schulen gehört dieses Fach einfach dazu. Debattieren, in der Ausbildung, im Beruf sowieso. Und wenn ich dann das Gespür dafür kriege, wenn ich in einer Debatte bin oder einem Streit, dass der andere vielleicht auch recht haben könnte und das zulasse, dann komme ich einen ganz großen Schritt weiter. Und dadurch verändern sich auch dieses Bedürfnis, ich brauche jetzt meinen Anwalt, ich will jetzt zum Richter, du hörst von meinem Anwalt. Also diese Sätze, die höre ich immer häufiger.
Das machen die Deutschen besonders gerne.
Ganz besonders gern, weil sie selbst nicht in der Lage sind, den Streit zu lösen.
Aber Streit ist so negativ belegt. Ja. Ist es dann nicht eher eine Diskussion? Sollten wir nicht erlernen zu diskutieren, konstruktiv zu diskutieren?
Ja, stimmt. Streit ist eher negativ belegt, aber ich finde es auch gut, dass man kann es ja Debatte nennen, aber es ist ja dann oft ein Streit, weil es emotional irgendwie was mit einem macht, ne? Wenn ich mit jemandem Streit habe. Aber dann hinzugehen, zu gucken, wo ist eigentlich mein Beitrag für diese Situation, die wir jetzt hier haben, und es zulassen, die Meinung des anderen sich anzuhören. Das ist ja auch Teil der Schlichtung, dass man mal die Perspektive wechselt und darüber nachdenkt, dass der Gegenüber ja mal Recht haben könnte. Ne?
Sie haben zwei Kinder, die sind inzwischen schon erwachsen. Ja. Wie sieht's mit der Streitkultur bei Ihnen zu Hause aus?
Oh, ich muss auch sagen, ich bin ein schlechter Streiter. Ich versuche Streit zu vermeiden in meinem ganz persönlichen Umfeld, ganz ehrlich. Ja, weil
Sie streiten nur beruflich, ja, aber zu Hause nicht gerne.
Ja, im Beruf kann ich das ganz toll führen, aber ich muss gestehen, ich bin auch manchmal ziemlich zurück und das ist nicht gut, ne? Also das ist auch nicht erlernt. Ich habe es nicht erlernt. Und es wäre schön, wenn man das eben auch gesellschaftlich erdecken würde, dass diese Streitkultur früh beginnen muss, in den Kernfamilien, klar, dann in der Schule und später in der Ausbildung, weil wir müssen was tun. Lesen Sie doch mal die Zeitung, es schlägt die auf, diese Verbalattacken, diese Keilereien in den Social Medias. Ich finde es unerträglich und ich stelle mir jeden Tag die Frage, warum ist das so? Weil wir nicht streiten können. Und das ist, finde ich, eine riesige Herausforderung. Die Deutschen brauchen Nachhilfe in ihrer Streitkultur.
Naja, dann geben wir doch jetzt mal ein bisschen Nachhilfe in der Streitkultur. Was sind denn so die Grundregeln für richtiges Streiten? Wie streitet man richtig?
Nun, also ich kann es aus meiner beruflichen Situation sagen, dass wenn sich beide Parteien bereit erklären, eine Schlichtung durchzuführen, dass die auch da schon den ersten Schritt gegangen sind, sich bereit erklären, auf den anderen einzulassen, jeden ausreden lassen, jede Idee zulassen, die Perspektive zu wechseln, auch die andere Meinung mal anzunehmen, und da kommen ganz spannende Lösungen daraus.
Und das fällt Ihnen im Beruf total leicht,
ja,
aber zu Hause nicht?
Zu Hause, ich übe mich. Wie gesagt, ich übe mich daran. Es ist wie eine Fremdsprache. Ja. Sie müssen das üben, sonst verlernen Sie es.
Aber warum fällt es Ihnen im privaten Umfeld so schwer?
Ja, weiß ich nicht. Kann ich gar nicht beantworten. Wie gesagt, ich versuche mich zu bessern. Im Beruf kann ich es gut führen, weil ich quasi dann diese Streitwege und die Schlichtungswege durchführe, weil ich es erlernt habe.
Ja, da geht es auch nicht um Sie, ne?
Genau, da geht es auch nicht um mich.
Ja.
Aber ich bin eher einer, der sagt, da brauchen wir jetzt nicht drüber streiten. Ich lasse es nicht eskalieren. Also es kommt selten vor.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Was sind denn so die typischen Fehler, die viele Bauherren machen? Private Bauherren.
Ja, da gibt es so vier Kardinalfehler, die immer wieder gemacht werden. Das allererste ist blindes Vertrauen. Ach, der ist doch so nett und der hat auch Musterverträge, wird schon stimmen. Das zweite ist, dass man dann aus diesem blinden Vertrauen heraus Verträge unterschreibt, die man nicht wirklich verstanden hat und die Tragweite erst später zu spüren bekommt. Der dritte Fehler ist, zu bauen ohne einen baubegleitenden Qualitätskontrolleur an der Seite, also einen Sachverständigen. Und der vierte Fehler ist, dass man dazu neigt, zu früh zu viel zu zahlen. Das sind die klassischen vier Fehler, die immer wieder passieren.
Was meinen Sie damit, zu früh zu viel zu zahlen?
Der Bauunternehmer hat einen Vertrag, der nicht die Zahlung entsprechend dem Baufortschritt fordert, sondern zu viel. Mhm. Und die Bauherren denken, naja, wird schon stimmen, was er macht, und dann bezahlen sie. Wenn es dann zur Baukrise kommt und sie dann merken, er fällt vielleicht in die Insolvenz, dass sie schon zu viel bezahlt haben, ist es ein Riesenproblem. Ja? Mhm. Das Geld ist der größte Trumpf des Bauherrn und er hat auch nur dafür zu zahlen, was auch mangelfrei errichtet wurde. Nur ihm fehlt das Wissen. Also viele Bauherren, das ist egal, welchen Background der Bauherr hat, sie machen alle die gleichen Fehler. Mhm. Weil das Bauen, Wohnen, Leben ist ja mein Haus, meine Wohnung ist mein wichtigster Ort in meinem Leben. Und da wird oft der Kopf ausgeschaltet und das ist schlecht.
Nun haben Sie selbst diese Fehler natürlich nicht gemacht, weil Sie wissen, worauf es ankommt. Aber wie lief denn Ihr eigener Hausbau? Lief da alles wirklich reibungslos und glatt oder hatten auch Sie Ärger mit der Baufirma oder mit Handwerkern?
Bei uns lief alles glatt. Wir sind nach 6 Monaten in ein mangelfreies Haus eingezogen. Und es lag eben genau daran, was ich in meinen Schulungen, dem Bauherrn Führerschein auch schule. Ich hatte mich vorher schlau gemacht. Ich hatte einen baubegleitenden Qualitätskontrolleur. Ich habe meinen Vertrag bis zum letzten Satz ausgehandelt. Und ich habe immer nur dann bezahlt, wenn die Leistung mangelfrei war. Und ich hatte ein Gespräch, auch Kommunikation auf Augenhöhe mit dem Unternehmer und mit dem Bauleiter. Und das hat wunderbar geklappt. Und aus diesem Königsweg habe ich auch meinen Bauherrenführerschein entwickelt, damit viele Menschen von dieser Möglichkeit partizipieren können.
Das heißt, man macht im Vorfeld, bevor es losgeht mit dem Hausbau, diesen Führerschein und lernt all das, was Sie als Anwälte natürlich drauf haben. Ja. Weil viele denken jetzt, die zuhören, ja, ist ja klar, dass bei der alles reibungslos lief, die ist ja Anwältin.
Ja, aber viele machen auch den Fehler, die kaufen, zum Beispiel, die unterschreiben einen Bauvertrag und haben gar kein Grundstück. Ja, also so Grundregeln, die man einhalten muss, ja, das ist wichtig und das lernt man komprimiert in diesem Bauherrn-Führerschein, den biete ich mit der Verlagsgruppe Rhein-Main hier in Mainz an oder eben auch online und es wird unfassbar gut angenommen. Diese Grundregeln zu kennen sind wichtig, dass ich mich weiß, wie verhalte ich mich, wenn der Abnahmetermin bevorsteht oder wenn ich Mängel habe, wie reagiere ich da und wie sind denn die richtigen Reihenfolgen und worauf muss ich achten, wenn ich vom Bauträger eine Eigentumswohnung kaufe. Also darüber habe ich quasi all das Wissen, was es im Internet gibt. Ich habe das Rad nicht neu erfunden, sondern ich habe alles komprimiert zusammengefasst in eine Schulung und die wird sehr, sehr gut angenommen. Ich bin sehr glücklich darüber, weil dadurch Streitigkeiten auf Baustellen vermieden werden. Und das ist so mein Herzensthema, Prävention.
Wir können ja mal die drei wichtigsten Ratschläge für angehende Bauherren geben.
Ja, einer der wichtigsten ist natürlich, mach dich vorher schlau. Es ist eine Reise für das Lebensprojekt Hausbau. Deshalb braucht man eine gewisse Kompetenz. Zweitens, keinen Vertrag unterschreiben, der nicht geprüft ist und verstanden wurde. Und drittens, auf keinen Fall bauen ohne einen baubegleitenden Qualitätskontrolleur. Wenn man die drei Regeln einhält, kann meines Erachtens nichts schiefgehen.
Ja.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Frau Rabot-Rohlinger, Sie sagten, eine Schlichtung führt in 90% der Fälle zu einem Konsens ohne Kadi, was viele, glaube ich, gar nicht wissen. Nur wie schaffen Sie das? Weil beide Parteien sehen sich ja meistens in der Opferrolle. Wie lösen Sie sowas?
Zunächst mal müssen, und das ist der erste Schritt für beide Parteien, beide bereit sein zur Schlichtung. Das ist schon der Türöffner für eine gute Lösung. Dann hat man auch als Schlichter die Aufgabe, diese Brücke zu bauen und herauszufinden, was ist eigentlich Ursprung des Streits. Ein Beispiel von der Baustelle, eine Familie streitet mit einem Unternehmer über die Fertigstellung des Gebäudes und im Schlichtungsgespräch stellt sich heraus, dass es ihnen im Wesentlichen darum geht, dass die Kinder seit anderthalb Jahren im Garten nicht spielen können. Das hatten sie den Kindern versprochen und diese Versprechen konnten sie als Eltern nicht einlösen. Der Unternehmer war erstmal sehr verschlossen, was habe ich mit dem Kram zu tun? Ne? Ihm war es aber wichtig, gut dazustehen, einen guten Ruf zu haben. Dann haben wir in der Schlichtung herausgearbeitet, dass es vielleicht Sinn macht, wenn er den Garten, obwohl es nicht sein Auftrag war, erbringt mit einem Unternehmer. Es kostet ihn kleineres Geld als die Bauherren. Und andere Dinge zurückgesteckt wurden. So konnten die Kinder danach innerhalb von kurzer Zeit im Garten spielen. Die Eltern konnten ihr Versprechen einhalten. Der Unternehmer konnte was für seinen guten Ruf tun. Und am Ende war allen geholfen. Die Summe, um die es dann eigentlich ging, die war dann nicht mehr wichtig. Und das spürt man oft in den Schlichtungsgesprächen, dass es der Grund der Streitigkeit oft wo ganz anders liegt und das lässt sich so in der Schlichtung sehr, sehr gut lösen.
Und dadurch lassen sich auch menschliche Tragödien vermeiden. Ja. Aber wie genau läuft so eine Schlichtung ab und was kostet das dann im Vergleich auch zu einem Prozess, den man sonst vielleicht anstreben würde?
Die Schlichtung ist deshalb eine Option, weil sie kostengünstiger ist und viel schneller geht als ein gerichtliches Verfahren. Wenn Sie eine Schlichtung sich für eine entscheiden, müssen Sie auch die Gegenseite erstmal davon überzeugen. Das ist meist meine Aufgabe als Schlichterin, der Gegenseite mitzuteilen, ihre Gegner möchten eine Schlichtung, sind sie bereit dazu? In der Regel gelingt mir das. Dann wird die Schlichtung durchgeführt und man hat dann mehrere Sitzungen zwischen 3 bis 4 Stunden. Gezahlt wird nach Stundenvergütung bei professionellen Schlichtungen und die Parteien teilen sich diese Kosten. Also sind sie dann auch, wenn sie beispielsweise einen Stundensatz von 250 Euro haben, mit 125 Euro pro Stunde dabei. Ja, wenn der Stundensatz höher liegt, dann entsprechend die Hälfte davon. Sie können dann sagen, 3 mal 3 Stunden, also haben Sie einen Bereich so zwischen 1 und 2.000 Euro, die Sie die Schlichtung kosten würde. Gerichtliche Verfahren sind deshalb so problematisch, weil sie erstens mal Gerichtskostenvorschüsse erfordern, weil sie eine lange Zeit in Anspruch nehmen, auch dadurch auch teurer werden und eben auch Gutachten oft in Anspruch genommen werden, die sehr, sehr viele 10.000 Euro kosten.
Aber wo findet man Schlichter?
Es gibt im vorgerichtlichen Bereich gibt es branchenspezifische Schlichtungsstellen, die sind in der Regel kostenfrei, wenn Sie streiten mit der Versicherung oder mit Ihrem Reiseveranstalter können Sie diese Stellen angehen. Professionelle Schlichtungen, zum Beispiel im juristischen Bereich, finden Sie bei den Anwaltskammern. Dort sind die Schlichter gelistet, je nach Rechtsgebiet. Wenn Sie eine Mietrechtsstreitigkeit haben, sollten Sie einen Fachanwalt für Mietrecht in Anspruch nehmen oder aber einen Erbrechtsfachanwalt, der auch Schlichter ist, der in Erbrechtsstreitigkeiten Fachanwalt ist.
Aber es ist wichtig, einen Schlichter zu nehmen und keinen Mediator in so einem Fall. Was ist da der Unterschied?
Der Vorteil der Schlichtung ist, dass, also vom Ablauf her sind die beiden Verfahren gleich. Schlichtung und Mediation haben das Ziel, dass die Parteien die Lösung erarbeiten über diesen Schlichtungszeitraum. Bei der Schlichtung haben sie den Vorteil, durch ihre Fachkompetenz auch einen Vorschlag zu machen zur Lösung. Das ist bei der Mediation nicht möglich. Da ist die Aufgabe, dass die Parteien die Lösung selbst finden.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Glück spielt bei Ihnen eine große Rolle. Was bedeutet Glück für Sie und warum tragen Sie diese Kette?
Glück ist erstmal ein Geschenk, wenn einem Dinge zufallen, Dankbarkeit zu spüren dafür. Glück habe ich aber auch ganz, ganz viel selbst in der Hand, indem ich eben meine Art und Weise, wie ich mit Dingen umgehe, wie ich Dinge angehe, umsetze. Und Bauglück, das war erstmal gar nicht meine Idee, hat eine Freundin von mir aus Berlin entwickelt als Markennamen, nachdem sie mit mir 2 Stunden gesprochen hat und da sagte sie zu mir, das ist der Name für dein Unternehmen. Weil das ist schon was Tolles, selbst ein Haus zu bauen und das eben glücklich und ohne Stress auf den Weg zu bringen. Deshalb habe ich die Bauglück gegründet und bin ganz glücklich, dass, ja wieder mein Wort, glücklich, dass das so gut angenommen wird und dass es der richtige Weg ist. Mir geht es darum, zu positivieren, auch in meinem Buch darum, da nochmal zu zeigen, dass es darum geht, auf die Streitkultur hinzuweisen und das Positive zu sehen.
Apropos Streitkultur, wir haben eine E-Mail bekommen von Anne aus Idar-Oberstein. Sie schreibt, wir haben seit vielen Jahren in den Schulen genau das Projekt, was lernt, sich mit anderen Meinungen auseinanderzusetzen und zu debattieren. Das heißt, dieses Projekt Jugend debattiert. Über 100 Schulen machen bei diesem Wettbewerb mit. Und bei Fragen kann man ihr schreiben.
Großartig.
Der Anne aus Idar-Oberstein. Jugend debattiert, müssen wir uns mal merken.
Ja, das ist großartig. Ich befürworte sowas absolut. Es darf meines Erachtens nicht nur ein Projekt sein, sondern sollte eben als Unterrichtsfach etabliert werden, damit man als Kind schon lernt, wie man mit Streit umgeht und ihn konstruktiv löst.
Wir wissen jetzt, dass Sie sehr empathisch sind und auch sehr erfolgreich darin, privaten Bauherren zu helfen, Streit mit den Baufirmen zu vermeiden. Es gibt aber etwas, was viele nicht wissen. Ein verstecktes Talent, eine versteckte Leidenschaft. Was ist es?
Ja, ich würde gern besser singen können.
Na, Sie können singen,
ja,
da bin ich sicher.
Ich kann singen, habe mir auch schon mal jemand gesagt, aber ich muss daran üben und das ist ein Projekt für die Zukunft, da freue ich mich schon drauf.
Aber das ist eine Leidenschaft von Ihnen, das macht Sie glücklich, wenn Sie singen.
Ja, das macht mich glücklich
für
und ich finde toll, auch mit anderen Musik zu machen, das bereichert mich auch, super.
Also werden wir vielleicht in Zukunft mal was hören.
Mal
und Schuhe sammeln macht Sie auch glücklich?
Ja.
Sneakers?
Genau.
Das traut man Ihnen ja auch nicht zu.
Ja.
Wie viele stehen bei Ihnen im Schrank zu Hause?
Kann sie noch nicht mehr zählen. Es gibt ganz schön viele. Mein Mann sagt immer, für die Neuen bitte ein paar wegwerfen.
Und machen Sie das?
Funktioniert. Feng Shui.
Geht wirklich?
Ja, ich krieg das hin.
Ah, apropos Feng Shui. Richten Sie auch Ihr Zuhause oder auch Ihr Büro nach Feng Shui?
Nein.
Maßnahmen ein? Nein.
Intuition, Farbe und Spaß.
Da war es schon wieder, das Wort Intuition. Es ist eine schöne Tradition bei Leute, dass unsere Gäste mal ein kleines Geschenk bekommen.
Ah.
Und ich habe für Sie Bio-Matcha-Tee.
Großartig, vielen, vielen Dank. Meiner ist gerade ausgegangen, das passte zu 100%.
Sie lieben Matcha-Tee?
Ja.
Ja? Ist das ein Ritual, was Sie zelebrieren?
Jeden Morgen stehe ich mit meinem Matcha-Tee, trinke die 3 Schlucke ganz bewusst und schaue ins Grüne und bin dankbar. Das macht mich zum besseren Menschen, glaube ich.
Dankbarkeit, das habe ich heute auch mehrmals bei Ihnen gehört.
Mhm.
Sie sind sehr dankbar für das, was Ihnen im Leben geschenkt wurde.
Absolut.
Wie wichtig ist das, dass wir dankbar sind, dass wir uns dessen bewusst sind?
Das ist die Basis für alles.
Die Basis für alles, Dankbarkeit. Ein schönes Schlusswort. Verraten Sie uns noch, wie wird heute Ihr Sonntag aussehen? Denn der Sonntag ist Ihnen eigentlich heilig. Eigentlich arbeiten Sie nicht, Sie arbeiten ja auch nicht. Wir haben ja hier Ingwertee getrunken.
Ja, genau.
Und nett geplaudert.
Es war so schön mit Ihnen hier.
Fand ich auch, habe mich sehr wohl gefühlt. Aber wie sieht so ein perfekter Sonntag für Sie aus? Welche Leidenschaften werden Sie heute noch ausleben?
Faulenzen. Ich werde nach Ginsheim fahren zu meinen Eltern und auf dem Altrhein mit meinem Stand-Up-Paddle die Ruhe suchen, mit meinen Hunden eine Runde drehen, ein bisschen schwimmen. Und heute Abend Abend mit einem Glas Wein mit meinem Mann ausklinken lassen. Ja,
dann genießen Sie das. Ja. Vielen Dank für Ihren Besuch. Alles Gute wünsche ich Ihnen für die Zukunft, vor allem Gesundheit und dass Sie weiterhin so glücklich bleiben.
Danke für Ihre Zeit. Danke.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute mit Manuela Reibold-Rohlinger.